Darauf kommt es eben zuletzt an, auf das weiße Kleid, von dem wir gesungen haben, von dem wir in Gottes Wort lesen, dass wir reines Herzens sein müssen, oder auch das hochzeitliche Kleid anhaben müssen, wenn wir einmal vor Gott bestehen möchten. Wir lesen in dem 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 20, aus dem 2. Chronikbuch, Kapitel 20, Vers 20. Da heißt es folgendermaßen: Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus der Wüste Tekoa. Und da sie auszogen, stand Josaphat und sprach: Höret mir zu, Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem. Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Wir wollen uns in dieser Abendstunde mit der Frage beschäftigen: Bist du wirklich glücklich? Wir hörten von Josef, dass er ein glücklicher Mann war, und zu allem, was er tat, gab der Herr Glück. Und hier wird dem ganzen Volk empfohlen, und das ist eine Botschaft, die gilt uns heute genauso: Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Jeder Mensch möchte glücklich sein und sich des Lebens erfreuen. Nur setzen Menschen da verschiedene Prioritäten. Der eine sagt, das macht mich glücklich, der andere sagt, das macht mich glücklich. Aber was macht denn jetzt wirklich glücklich? Und in dieser Abendstunde wollen wir auch sehen, was Gottes Wort sagt. Viele suchen Abwechslung, Vergnügen, Zerstreuung, eben auch Glück. Und die Frage ist, finden die Glückssuchenden in dem, womit sie sich beschäftigen, wirklich das wahre Glück? Was bedeutet überhaupt das Wort Glück? Das Wort Glück kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet die Art, wie etwas endet, oder die Art, wie etwas gut ausgeht. Das ist doch wichtig. Wir möchten zum Beispiel in unserer Familie oder im Eheleben, dass alles gut ausgeht, dass es gut endet. Aber ganz besonders kommt es ja auf die ewige Seligkeit an, dass wir einmal bei Gott sind, dass auch darin alles gut endet. Nun, was bezeichnen Menschen als Glück? Und wenn wir nun auch einige Dinge anführen, dann ist es doch nur immer wieder das scheinbare Glück, nicht das wahre Glück. Menschen suchen oftmals ihr Glück in Ruhm, in Ehre, in einer steilen Rakete, und sie sind auf der Erfolgsleiter, so rasant steigen sie hoch, werden stolz und kommen dann auf einmal plötzlich zu Fall. Das geht ja durch die Medien dann und wann von ganz bekannten Persönlichkeiten. Viele haben ihr Glück darin, wenn sie ausgiebig am Wochenende feiern, Diskothek und Alkohol. Und in der Zeitung bei uns stand vor kurzem: Abends auf einen Geburtstag gewesen und ordentlich gefeiert. Am nächsten Morgen kommt die Quittung. Der Schädel brummt, der Magen beschwert sich, und selbst der kleinste Lichtstrahl ist eine Qual. Das nennt man Kater. Die haben den da so beschrieben. Ist das Glück, wenn man Kopfschmerzen hat und sich nicht wohlfühlt am nächsten Tag? Nun, ich glaube, solch ein Glück suchen wir nicht. Das ist kein Glück. Und Montagmorgen rühmen sich oft die Kollegen, welch ein tolles Wochenende sie hatten. Aber ich nenne das Seifenblasenglück. Und eine Seifenblase ist ja eine hohle Kugel aus Seifenwasser. Schillernde Oberflächen sehen wir da, sieht schön aus, aber so kurzlebig. Im Nu sind sie zerplatzt und nicht mehr sichtbar. Manche finden ihr Glück eben auch in Partys, fröhlichen Tanz und so weiter. Aber dann tanzt vielleicht die Frau oder die Freundin mit einem anderen Mann und dann ist der Streit da. Ich sprach mit meinem Onkel mal über den Punkt Tanzen. Und dann sagte er, dann hat aus der Verwandtschaft der Schwager mit der Schwägerin getanzt und dann war das Unglück da. Dann war ein Zerwürfnis da innerhalb der Verwandtschaft. Ist das das wert? Ist das Glück? Oder wie ist es mit der Fleischeslust oder auch Unzucht? Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, da erwähnte der Bruder Folgendes. Ein kranker Mann hält einen Jüngling an, der des Weges kommt und sagt zum jungen Mann, für 15 Minuten Freude und Lust habe ich viele Jahre meiner Krankheit eingetauscht. Es geschah an der Grenze Mexikos, da habe ich ein Mädchen gefunden. Und das Mädchen hatte sein ganzes Leben mit Syphilis verdorben. Das war dieses kurze Seifenblasen, Glück. Ja, vorehelicher Verkehr, Hurerei, Unzucht, das alles ist nach Gottes Wort Sünde und Seifenblasenglück durch und durch. Und manch ein Mensch suchte schon sein Glück darin, aber die Sünde schlug ihm bittere Wunden, die er bitter bereute. Das ist das, was manche Menschen so als Glück bezeichnen. Manche sehen Reichtum als ihr Glück, alles zu besitzen, was das Herz wünscht. In der Posaune August 2010 war mal ein Bericht eines Arztes. Ich hatte alles, was ich mir gewünscht hatte. Ich war Chefarzt einer großen Kinderklinik, hatte eine hübsche Frau und nette Kinder. In der Garage standen zwei große Wagen, das Segelboot lag auf dem nahen See. Meine Freunde waren alle sehr einflussreich, aber trotzdem fühlte ich mich elend und ausgebrannt. Einige sagen, man könne das Glück in der Schnapsflasche finden. Dann waren da Tabletten und starke Rauschmittel. An sie heranzukommen war ja für mich nicht schwer. Und dann führte er seinen Lebensbericht weiter aus. Er ging zum Psychiater, aber was das Herrlichste war, er bekehrte sich dann danach. Und der Schlusssatz lautet so, nun habe ich Frieden, den mir Geld, Alkohol, Drogen und Partys nie zu geben vermochten. Ja, es ist doch so, selbst der beste Luxusartikel, sagen wir mal das teuerste Auto, verliert doch den Reiz, wenn wir es ein paar Mal benutzt haben, dann kennen wir alles, wissen, wie schnell das anfährt und so weiter, dann ist uns das ganz geläufig, wie vielleicht zu Hause irgendein Haushaltsgerät. Und so hat mancher kostbare Artikel schon den Menschen erhofft, Glück zu bringen, aber doch vergeht auch dieses Glück wieder. Und wie kommt es, dass manche Menschen das alles haben, Reichtum und dergleichen mehr und doch unglücklich sind? Es ist eben alles nur das scheinbare Glück, das vergängliche, eben Seifenblasenglück. Und Paulus sagt, das Wesen dieser Welt vergeht. Es bleibt gar nichts von diesem Wesen dieser Welt übrig. Und was zählt, das werden wir gleich noch weiter sehen. Ich habe heute einige Dinge, die ich mir rausgeschrieben habe, weil die eben auch zum Glück, zum Thema Glück passen. Und dann las ich mal einen Artikel von einer Frau Dr. Sonja L. Und die hat dieses Phänomen oder diesen Punkt Glück mal untersucht, wovon der abhängig ist. Und laut diverser Untersuchungen ist es möglich, mit bestimmten Schlüsselfaktoren den Glücksquotient, also die Größe des Glücks oder den Umfang des Glücks, jedes Einzelnen zu optimieren, also zu verbessern. Zu diesen Faktoren zählen religiöser Glaube, karitative Verpflichtungen, also Gutes tun, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Optimismus. Dagegen kann eine zu weltliche Lebenseinstellung, zu starkes Vertrauen in staatliche Fürsorge sowie ein suchtähnliches Bedürfnis nach Sicherheit unglücklich machen. Und was mir bei diesem Bericht so auffiel, ist, dass sie bei den Faktoren, was uns Glück bringt, das Religiöse oder den religiösen Glauben als erstes benennt. Das ist ganz identisch mit der Bibel. Das stimmt so ganz mit der Bibel überein. Da findet man das größte Glück. Und zum anderen sagt sie, Lebenseinstellungen machen unglücklich. Auch das bestätigt die Bibel hundertprozentig, dass die Welt unglücklich macht. Für mich ist es auch immer wieder wichtig, und das wiederhole ich auch des Öfteren, halte deine Ansprüche und Forderungen niedrig. Das hilft auch zum Glück und trägt dazu bei, je höher man seine Ansprüche schraubt, desto unglücklicher ist man eben, wenn man sie nicht erreicht. Oder je höher man seine Erwartung vielleicht in ein Geburtstagsgeschenk legt und nun kommt etwas Kleines, ach, dann ist man enttäuscht. Man hat ja was ganz anderes erwartet und nicht vielleicht so eine Kleinigkeit, die aber doch vielleicht ganz nützlich sein kann für den persönlichen Bereich. Sei auch mit allen Lebensumständen und Lebensverhältnissen zufrieden und dann tu auch Gutes gegen jeden. Gottes Wort sagt, wir sollen Gutes tun, aber am meisten auch den Geschwistern gegenüber. Wir lesen in der Apostelgeschichte 9 von der Tabea, sie nähte so viele Röcke und Kleider und als sie nun gestorben war, da trauerten die Schwestern, die Frauen über diese Tabea, ach, jetzt ist sie tot, und haben alle ihre Kleider gezeigt. Eben so viel Gutes hat sie uns getan und jetzt ist sie nicht mehr da. Und ich glaube, dass Tabea viel Glückseligkeit, persönliches Glück da durch empfangen hatte, indem sie so viel Gutes tat. Nun wenden wir uns eben der wichtigen Frage zu, was muss man tun, um ein wahres, glückliches Leben zu haben oder zu besitzen. Und wir schlagen da einmal aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30 auf. Die Verse 8 und 9 lese ich hier aus dem 5. Buch Mose 30, die Verse 8 und 9. Du aber wirst dich bekehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben in allen Werken deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, dass dir's zugut komme. Denn der Herr wird sich wenden, dass er sich über dich freue, dir zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Gottes Wort erwähnt hier dieses Glück im Zusammenhang mit der Bekehrung. Du wirst dich bekehren und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben in allen deinen Werken, wird helfen, dass es alles gut ausgeht. Wahres Glück resultiert aus der richtigen Stellung zu Christus. Dabei reicht es allerdings nicht aus, nur an einen geschichtlichen oder historischen Christus zu glauben, der ja einmal ein sehr sozial eingestellter Mann war, gerne half und dergleichen mehr oder weniger. Nein, es muss wirklich mehr sein. Der Glaube muss an Christus in der Weise sein, dass man an ihn als den Versöhner glaubt, der für uns starb, um unsere Schuld auch auf sich zu nehmen und uns mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Und durch den Glauben an den Sohn Gottes wird dem Menschen geholfen. Ein Satz heißt so wunderbar, eines nur ist Glück hienieden, eins nur gibt dir stillen Frieden. Das ist nur Gott allein. Er will dein Sündentilger sein. Der gibt Frieden. Der Sündentilger Jesus Christus, er will helfen. Und das sehen wir eben auch bei Zachäus. Rein äußerlich haben wohl viele gesagt, nun, der hat es ja beruflich gut hingekriegt, der hat es ja geschafft. Der war ja ein glücklicher Mann als Zollbeamter. So lesen wir ja in der Apostelgeschichte 19, Vers oder im 19. Kapitel. Und Christus ging vorbei, er war so klein, der Zachäus kletterte ja auf einen Baum. Und Christus sagt zu ihm, heute will ich in deinem Haus einkehren. Und dieser Zachäus stieg so schnell wieder herunter von diesem Baum und nahm Christus auf mit Freuden. Und nun war er glücklich und er sagte, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vielfältig wieder. Und er wollte wieder alles in Ordnung bringen, wo er mit Menschen nicht richtig gehandelt hatte. Das war Glück. Dieser Zachäus, der hat wirklich Glück erfahren an diesem Tag und Christus sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Also heute ist in diesem Herzen Glück eingekehrt, Zufriedenheit, Frieden. Und darüber freute sich der Zachäus und war nun ein glücklicher Mensch. Josef, wir hörten von ihm in der Vorlesung, glaubt an Gott und mied die weltlichen Lüste. Und das war für ihn ein glückliches Leben. Wohl hat ihm diese Entscheidung, die Frau des Pharaos wollte ja mit ihm wie Eheleute zusammen sein und er hat das verweigert. Und deshalb kam er dann auch, weil er nun verleumdet wurde, ins Gefängnis. Das hat ihm eine Zeit der Erniedrigung gebracht, eine Zeit der großen Demütigung. Aber Gott war mit ihm, da wo er auch hingegangen ist. Und wenn wir uns der Sünde entgegenstellen oder der Sünde fliehen, das mag manchmal auch Nachteile mit sich bringen, aber das wahre Glück, das haben wir in Gott und indem wir ihm die Treue halten, was da auch immer kommen mag. Josef, er vermied die weltliche Lebenseinstellung und diese weltlichen Seifenblasen, Glücksmomente. Aber Josef, er hielt doch sein Herz immer wieder rein. Er blieb bei Gott, er blieb bei dem, was er gelernt hatte. Und da ist es doch immer wieder wichtig, er war als junger Mensch zu Hause, wurde ja als Jugendlicher verkauft. Aber das, was ihm zu Hause die Eltern eingepflanzt hatten, das blieb. Das konnte ihm keiner nehmen. Daran hielt er fest, Zeit seines Lebens und bewahrte ihn vor Sünde und Gottlosigkeit. Und nun möchte ich auch einen jeden unter euch fragen, ist dein Herz durch das Blut Jesu gereinigt? Hast du aufgrund dieser Reinigung wirklich das wahre biblische Glück? Nun, was muss man tun, um ein glückliches Leben zu haben? Gottes Wort sagt auch, selig ist, wer die Anfechtung erduldet. In Jakobus 1, Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Oder nach einer anderen Übersetzung, glückselig ist, wer die Anfechtung erduldet. Solch ein glückseliger Mann war der Josef. Der hat die Anfechtung erduldet, hat gesiegt und Gott hat ihn nachher reichlich belohnt für seinen entschiedenen Stand in der Reinheit und Gottseligkeit. Glücklich im Leben ist, wer Gott und seinem Worte glaubt. Wir haben das als einleitendes Schriftwort gehört, wie auch hier gesagt wurde, glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Und wenn wir uns das mal so vorstellen, wenn alle Menschen auf der ganzen Erde, alle Völker, diesem Worte Gottes glauben würden, es würde ihnen ja viel, viel besser gehen. Die ganzen Kriege, die würden gar nicht in der Weise sein. Sicherlich gibt es immer wieder Unruhestifter und nicht alle Menschen können Frieden halten. Aber würde man sich nach Gottes Wort ausrichten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und was du willst, dass dir die anderen tun sollen, das tue ihnen auch. Ja, wie viel herrlicher wäre es auf der ganzen Erde, und wie viel besser würde es so manchen Völkern gehen, die jetzt in Not und Unterdrückung und Armut leben müssen. Wenn du auch dem Herrn dienst oder in seine Nachfolge getreten bist wie Zachäus, dann erfülle auch deine Pflichten. Und das ist so gut, wenn ein jeder seine Pflichten erfüllt. Jemand schrieb mal diese schönen Worte nieder: Dein höchstes Glück, du Menschenkind, o denke doch mitnichten, dass es erfüllte Wünsche sind, es sind erfüllte Pflichten. Aber allgemein sieht es doch der Mensch so und empfindet es so, wenn die Wünsche erfüllt werden, dieser und jener Wunsch und noch alle anderen, das ist Glück, ach ja, dann bin ich zufrieden. Und wie ich vorhin schon sagte, da kann man vielleicht das teuerste Auto haben, das hält für eine kurze Zeit, aber dann kann man das auch schon nicht mehr so, wie soll ich sagen, sich so sehr daran erfreuen. Dann sucht man wieder nach einem anderen Glücksfaktor, wo man darüber zufrieden sein kann. Aber ich glaube, wenn wir Gott von Herzen dienen, werden wir das auch erfahren haben. Wirkliches Glück sind ganz einfach die erfüllten Pflichten, die wir zu tun haben, seien es nun groß oder kleine, und dass wir vor allen Dingen vor Gott unsere Pflicht erfüllen. Wer Pflichten vernachlässigt, der ist mit sich selbst nicht glücklich und anderen oft noch ein Ärgernis dazu. Also wollen wir auch danach sehen, dass wir unsere Pflichten erfüllen. Man beobachtet eigentlich mehr und mehr, dass die heranwachsenden Generation es mit manchen Sachen nicht so genau nimmt und manches mehr so oberflächlich behandelt, die Pflichten vernachlässigt. Aber das ist wirklich wahres Glück, dass man weiß, ich habe meine Aufgabe, meine Pflicht erfüllt. Und dann lebe auch Gott wirklich, lebe vor Gott in Demut, werde nicht stolz. Und ein Leben mit Gott macht wirklich glücklich. Und um auch glücklich zu bleiben, lehrt uns Gottes Wort auf verschiedenen Stellen, dass wir vergeben sollen. Warum ist denn oft so Unzufriedenheit und Unglück? Weil da manchmal wo was vorfällt und manchmal eine Kleinigkeit und die wird nicht vergeben oder auch in der Ehe vielleicht, man trägt es herum, anstatt einfach das zu tun, was Gottes Wort in Epheser 4, Vers 32 sagt: Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen gleich, wie Gott euch vergeben hat in Christo. Und dann gehen wir den Lebensweg weiter. Wir vergeben und gehen weiter und freuen uns im Herrn und mit dem Herrn. Wenn wir nun so zu Gott gekommen sind, das wahre Glück in ihm gefunden haben, dann haben wir ein schönes Leben mit dem Herrn. So war es auch bei Hiskia. Er war ein glücklicher König, so lesen wir im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 32, Vers 30. Er ist der Hiskia, der die obere Wasserquelle in Gion zudeckte und leitete sie hinunter abendwärts von der Stadt Davids. Denn Hiskia war glücklich in allen seinen Werken. Er hielt sich aber auch zu Gott und deshalb war dieser König auch glücklich. Wenn man ein glückliches Leben mit dem Herrn führt, dann überwindet man die Probleme immer wieder im Vertrauen auf Gott. Jedes Kind Gottes wird mit Alltagsproblemen auseinandergesetzt. Einer mehr, der andere weniger. Die Zeiten sind verschieden, die Punkte sind verschiedener Art, wo wir auch Probleme haben, wo Probleme aufkommen. Dennoch ist unser Bergungsort in Gott und bei ihm allein. Da sind wir wirklich geborgen. Und Christus sagt ja und erinnert uns daran, welch ein schönes Vorrecht wir als Kinder Gottes haben, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. Wir finden das in Matthäus 6, ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Sehet die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie, doch seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleider? Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und auch spinnen sie nicht. Und so lehrt uns der Herr hier, unser Vertrauen auf ihn zu setzen und nicht zu sorgen. Ein Leben mit dem Herrn ist ja auch ein Leben unter seinem Schutz. Wir kennen ja auch die Psalmen und auch den Hirtenpsalm. Welche Nummer hat der überhaupt? Bitte? Psalm 23, ja, das ist doch der schöne Psalm 23. Und da heißt es dann in Vers 4, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist eben das ganze Gegenteil vom Glück. Und wenn wir auch mal durch Tiefen in unserem Glaubensleben gehen oder auch Nöte auftreten, vielleicht in der Familie oder sonst wo, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und wenn wir durchs Tal gegangen sind, dann freuen wir uns desto mehr, wenn wir wieder auf Höhen kommen, wenn wir wieder die selige Gemeinschaft, die Gegenwart des Herrn so recht erleben. Das tröstet, das erfreut, und uns würde die Süßigkeit der Gemeinschaft mit dem Herrn nicht so wertvoll sein, wenn Gott uns nicht ab und zu mal durchs Tal gehen ließe. Und so führt uns der Herr auch manchmal durchs Tal. Manche sorgen sehr wohl um die Zukunft, aber wir wissen nicht, was die nächste Stunde sein wird. Wer aber glücklich im Herrn ist, der ist sich auch der Gegenwart Gottes bewusst. Du bist bei mir, so sagt der Psalmschreiber, und dein Stecken und Stab trösten mich. Er ist der Allmächtige, der Allwissende, und der Weg solcher Menschen, der wird immer heller und heller, heißt also immer schöner und schöner. So hat es Salomo ausgedrückt in den Sprüchen, Kapitel 4, die Verse 18 und 19. Aber der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, das immer heller leuchtet bis auf den vollen Tag. Der gottlosen Weg aber ist wie dunkel. Sie wissen nicht, wo sie fallen werden. Also der gerechten Pfad glänzt wie das Licht, wird immer heller bis sozusagen zur hellen Mittagssonne. Aber der Mensch, der ohne Gott in dieser Welt lebt, da sagt Gottes Wort, ihr Weg ist wie ein Dunkel, ungewiss. Hat man Gemeinschaft mit dem Herrn, ist glücklich in ihm, dann pflegt man auch mit anderen gerne Gemeinschaft, die auch dieses Glück haben. Und wie schön ist es, wenn wir als diejenigen, die das Glück im Herrn besitzen, dieses Ausstrahlen freundlich sind, das macht uns doch anziehend, das macht die christliche Religion anziehend, wenn wir dieses Glück so ausstrahlen, Zufriedenheit ausstrahlen und nicht murren oder unzufrieden sind und auch das hinnehmen, worüber andere so schlecht wegkommen. Ein glückliches Leben im Herrn schafft aber zu guter Letzt einen freudigen Eingang in die Ewigkeit. Und jetzt erinnere ich noch einmal, was Glück bedeutet. Glück bedeutet die Art, wie etwas endet. Und dieses Glück im Herrn, das endet eben so, dass wir einen freudigen Eingang in die ewige Seligkeit haben werden, wo Gott dann sagen wird, komm her, du getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen. Das ist dann dieses Glück, das so gut endet. Und wir werden dankbar zurückschauen, dass wir mit dem Herrn gehen durften, dass er uns erlöst und erkauft hat. Nun wollte ich ja eigentlich dieses Lied zum Schluss singen, was die Schwester vorhin vorschlug. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, das heilt die Gebrechen fein und macht alles gut. Das ist das wahre Glück. Erlösung im Herrn, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, zu wissen, dass mit dem Herrn alles in Ordnung ist. Also ein glückliches Leben hängt davon ab, ob du dein Leben dem Herrn übergeben hast und mit ihm gehst oder nicht. Und hast du dein Leben noch nicht dem Herrn übergeben, wandelst du noch ohne ihm, dann magst du dein Glück in allerlei Richtungen suchen, in allerlei Bereichen des Lebens, aber das wahre Glück, das ist es nicht. Das findet man wirklich nur beim Herrn und in der Gemeinschaft mit ihm. Besitzt du dieses Glück im Herrn, möchtest du nicht auch dieses Glück haben und suchen? Wenn ja, dann komme doch zum Heiland, zu Gott, und du wirst auch so glücklich sein, wie Josef es gewesen ist in seinem Leben. Amen.